Doppelspitze, ein Podcast des Staatsanzeigers.
Hier raschelt es. Ja, willkommen bei Doppelspitze. Warum, was raschelt hier wohl und was ist bei Gast heute? Es ist Michael Schwarz, Politikredakteur. Hallo Michael.
Hallo Raphael. Und was raschelt, das kläre ich jetzt auch noch auf. Wir haben nämlich beide die Sonderbeilage Der Landesvater, 15-jährige Winfried Kretschmann als Ministerpräsident in der Hand. Eine Sonderbeilage, die am 24. April erschienen ist und auf die wir alle sehr stolz sind.
Genau, und die wird nämlich am Mittwoch im Neuen Schloss verteilt, wenn Herr Kretschmann nach 15 Jahren verabschiedet wird als Ministerpräsident. Und der Titel ist auch ganz interessant geworden. Da sieht man nämlich den Mount Rushmore. Das raschelt nochmal ein bisschen. Da ist ja normalerweise da die legendären US-Präsidenten zu sehen. Und wir haben aber den Mount Rushmore ein bisschen anders gestaltet. Da sind zu sehen.
Ganz rechts, in chronologischer Reihenfolge Lothar Späth. Dann kommt in etwas unchronologischer Reihenfolge Erwin Teufel. Nee, doch.
Doch, ja. Und dann kommt Günther Oettinger und jetzt neu Winfried Kretschmann.
Genau, wer fehlt, ist Stefan Mappus.
Ja, das ist ja vielleicht nicht ganz falsch. Ne? Aber tatsächlich inszenieren wir damit, dass er in den Kreis, in den Olymp der ganz großen Ministerpräsidenten des Landes aufgestiegen ist. Ja, das ist die Geschichte. Ja, und darüber wollen wir auch heute reden. Wir legen mal die Beilagen weg, damit es uns nicht zuraschelt. Wir wollen heute reden über 15 Jahre Winfried Kretschmann. Eine Ära, die zu Ende geht, eine Epoche. Er ist ja zum Ende seiner Amtszeit fast hymnisch verehrt worden, auch von politisch Andersdenkenden. Wir wollen mal ein bisschen genau drauf schauen. Was steckt denn hinter dem Phänomen Winfried Kretschmann? Michael, beschreib du doch mal, wie du Winfried Kretschmann im persönlichen Begegnen erlebt hast. Du hast ihn ja über sehr viele Jahre beobachtet und auch immer wieder getroffen.
Ich möchte mal mit einer anderen Beobachtung anfangen. Der Kanzleramtsminister Thorsten Frey, der den Staatsanzeiger sehr schätzt und mich schon mehrfach zum Interview empfangen hat, hat bei einem dieser Termine gesagt, als er Bürgermeister war in Donaueschingen, da sei ein Herr Kretschmann aus Stuttgart gekommen, von einer kleinen Oppositionspartei. Und er wundert sich, dass er es so weit gebracht hat, was er ihm durchaus gönnt. Meine erste Begegnung mit Herrn Kretschmann, persönliche, war auch eine ähnliche. Ich war schätzungsweise 2004, ja, so ungefähr, bei einem Landesparteitag der Grünen in Backnang. Und Kretschmann hielt eine Rede und anschließend standen wir zusammen, Kretschmann, die Gisela Spett, die bis heute Staatssekretärin ist und die ich persönlich kenne. Und aufgrund der Tatsache, dass ich die Gisela Spett halt kenne und daneben der Kretschmann stand, habe ich mir erlaubt, eine etwas unkonventionelle Frage zu stellen. Ich habe ihn nämlich gefragt, Herr Kretschmann, wollten Sie mal Pfarrer werden? Was er mir sofort bestätigt hat. Ich habe dann unvorsichtigerweise dazu gesagt, Sie klangen ja wie ein Pfarrer. Wahrscheinlich hat er mir das übel genommen oder keine Ahnung, wie jemand reagiert, der schon lange im Geschäft ist, gegenüber jemandem, den er noch nie kennt. Aber jedenfalls, Kretschmann hat sich tatsächlich vorstellen können, Pfarrer zu werden. Und ich fand immer, er hatte etwas Pfarrerhaftes. Er hatte etwas schimpfend Klagendes. Und ich habe ihm nie zugetraut, dass er was anders machen würde als Grünen-Fraktionsvorsitzender.
Interessante Geschichte, die Peter Unfried mal erzählt hat, der Redakteur der Taz, zu seinem 75. Geburtstag. Er war nämlich 2010, 11, also im Wahlkampf, ne, bei einem Herrn Kretschmann, um ihn zu interviewen. Die Taz ist ja tendenziell eher so pro-Grünen eingestellt oder sagen wir mal grünenfreundlich. Und die beiden sind dann nach diesem Gespräch rausgegangen und haben dann gesagt, boah, der will hier Ministerpräsident werden. Und sie waren sich aber uneinig. Der eine, der dann später zum Spiegel gegangen ist und seine Expertise dort eingebracht hat, hat die Meinung vertreten, aus dem wird nie was. Und Peter Unfried sagte aber, nein, er hat da schon ein paar interessante philosophische Ansätze herausgehört. das könnte ein ganz großer Politiker werden. Ne? Und wir wissen ja, was dann passiert ist. Ne?
Der Podcast wird gesponsert vom Sparkassenverband Baden-Württemberg, dem Wirtschaftsfachverband der 50 Sparkassen und ihrer Verbundunternehmen im Land. Als Arbeitgeber ist er das Haus der Möglichkeiten, denn wer dort arbeitet, hat viel Raum, um die eigene Expertise auf sicherem Fundament einzubringen. Haben Sie schon einmal über eine Karriere in der Wirtschaftsprüfung der Sparkassen nachgedacht? Diese und andere verantwortungsvolle Tätigkeiten finden Sie unter www.sv-bw.de/karriere.
Also, ich glaube, diese beiden Geschichten stehen sinnbildlich dafür, was alles Winfried Kretschmann ist. Ne? Jemand, der, glaube ich, in seinen jungen Jahren in der Landtagsfraktion unterschätzt wurde, auch keine wichtige Rolle gespielt hat. Auch das wird oft vergessen. Winfried Kretschmann war in der Landtagsfraktion der Grünen eher ein Außenseiter. Er gehörte dem sogenannten ökolibertären Flügel an mit Wolf-Dieter Hasenclever. Und war jetzt nicht die führende Figur. Ne? Das waren andere. Das war Fritz Kuhn, Rezo Schlauch, Dieter Salomon. Das waren die, die den Ton angaben. Und da war Winfried Kretschmann eher am Rande stehend. Winfried Herrmann, der übrigens auch in diesen Tagen verabschiedet wird, hat mal gesagt, naja, Kretschmann war eigentlich eher ein frustrierter Landespolitiker, der am Rande stand. Und das hat sich dann geändert, erst als Dieter Salomon nach Freiburg gegangen ist als OB und der Posten frei war. Und dann wurde erst Winfried Kretschmann Fraktionschef, aber auch da nicht besonders auffallend, wenn man das so sagen kann.
Ja, ich entsinne mich immer noch, Günther Oetting hatte die Angewohnheit, als er Ministerpräsident wurde, was er möglicherweise auch schon als Fraktionschef gemacht hat, er ist zu jeder Fraktion gegangen und hat jedem Fraktionschef die Hand gedrückt. Und ich fand das ganz bemerkenswert, weil ich dachte, so ein Ministerpräsident hat er wahrscheinlich gar nicht nötig. Ich meine, das ist jetzt vielleicht eher die Geschichte Oettinger, auch da ist mir sozusagen Kretschmann als Person aufgefallen.
Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie wurde aus diesem, sagen wir mal, eher unscheinbaren Landespolitiker, der auch in dieser Schlichtungsverhandlung zur Stuttgart 21, wir erinnern uns, das wurde ja alles live übertragen, auch von einem gewissen Boris Palmer gnadenlos überstrahlt wurde mit seinem brillanten Fachwissen und seiner Rhetorik. Wie wurde aus diesem Politiker die Legende, das, ja, was wir jetzt verehren als großer, langjähriger und dienstältester und langjährigster Ministerpräsident von Baden-Württemberg? Und da müssen wir uns, glaube ich, den Wahlkampf 2011 anschauen und den doch überraschenden Wahlausgang. Das war nämlich hauchdünn. Ne? Am Ende lagen die Grünen ganz, ganz knapp vor der SPD, was damals eine absolute Sensation war. Ne? Also keiner hatte damit gerechnet, am allerwenigsten, glaube ich, Winfried Kretschmann selbst oder gar die SPD, die dann ziemlich betrüppelt aus der Wäsche geschaut hat. Und ich glaube, das war erstmal die Geburtsstunde des Ministerpräsidenten, die vielleicht einem Zufall der Geschichte geschuldet war. Weil kurz davor hat es Fukushima gegeben und den Schwarzen Donnerstag und einen sehr unbeliebten CDU-Ministerpräsidenten. Vielleicht wäre ohne diese Konstellation das so gar nicht entstanden, oder?
Davon gehe ich auch aus. Wobei ich mich entsinne, seinerzeit gab es mal zwei süddeutsche Zeitungskorrespondenten hier, unter anderem der Roman Deininger, der mittlerweile in die Chefredaktion aufgestiegen ist. Die haben relativ früh geschrieben, dass es sich zu großen Überraschungen aller Beobachter herausgestellt hat, dass diese neue Koalition in Form von Winfried Kretschmann jemanden hat, der Ministerpräsident kann.
Mhm.
Und mir ist aufgefallen, am Wahlabend kamen die beiden späteren Koalitionäre, Schmidt und Kretschmann, im Kunsthaus zusammen und waren auf einem Podest. Und darunter waren alle, die gut fanden, inklusive mir, wenn ich das mal so sagen darf. Und vor allem waren da Stuttgart 21 Gegner. Und die haben dann geschrien, oben bleiben, oben bleiben. Und Kretschmann hat einfach gesagt, wir sind doch schon oben. Was wollt ihr eigentlich?
Dieser Humor, ne, und diese trockene Knitzeart, ich glaube, damit hat er sich viel Sympathien erschaffen. Und das konnte er. Der konnte wirklich den Raum immer auch zum Lachen bringen. Und ich glaube, die Figur Kretschmann ist auch nicht denkbar ohne den genialen Strippenzieher Rudi Hochfliet, ne, der sein erster Sprecher war und 10 Jahre lang ihn vertreten hat. Er hat mir mal eine Geschichte erzählt, wie im Wahlkampf Winfried Kretschmann zu ihm kam, hat gesagt, du, Rudi, ich bin gar nicht geeignet für diese Mediendemokratie. Die anderen können viel schneller und können das medial besser zusammenfassen und eigentlich fühle ich mich da gar nicht zu Hause. Und dann hat er gesagt, du, pass mal auf, genau das machen wir das zu deinem Vorteil. Ja, so das, was du als, was jetzt vielleicht als umständlich und altmodisch gilt, das machen wir jetzt sehr authentisch und glaubwürdig. Ja, und das, was du, dass du erstmal nachdenkst, bevor du was sagst, daraus machen wir einen philosophischen Gedanken und dass du deiner Partei mal öfter widersprichst und auf anderer Linie ist, das wird zu deiner Glaubwürdigkeit. Und das hat Rudi Hochfried erstaunlich gut auch uns Journalisten erzählen können und damit auch ein Bild geschaffen. Aber er sagt natürlich auch, das Erzählen war das eine, aber Winfried Kretschmann hat auch so gehandelt. Ne? Er hat immer zu seinen Werten gestanden, er hat immer das gesagt, was er auch wirklich denkt und dabei relativ wenig Rücksicht auf seine eigene Partei genommen. Und ich glaube, das hat sehr stark dazu beigetragen, dass man ihn als sehr glaubwürdigen, authentischen Politiker wahrgenommen hat. Die allererste Äußerung ging ja in die Hose, wenn wir uns erinnern. Er hat damals gesagt, weniger Autos wären besser als mehr Autos, hat damit die ganze Autoindustrie gegen sich aufgebracht. Aber daraus hat er auch gelernt und seine Position da sehr stark verändert. Am Ende gab es Strategiedialoge mit Automobilunternehmen, wo alle Chefs von Daimler, Porsche und Bosch da saßen und mit ihm ganz locker gesprochen haben. Also wir merken, Kretschmann hat sich eben auch sehr stark verändert und hat auch dieses Amt sehr schnell sehr gut ausgefüllt.
Und es gibt ja bei den Grünen immer schon, gab es Fundis und Loyalos, auch zu Zeiten, wo sie noch gar keine Chancen hatten zu regieren. Und Kretschmann gilt, wie jetzt sein mutmaßlicher Nachfolger Cem Özdemir, als Superrealo. Mhm. Er hat ja da auch Positionen aufgegeben, die eigentlich ihm wichtig waren. Vielleicht nicht ganz so wichtig wie die Geschichte mit Stuttgart 21, wo er bis heute noch dran hadert. Aber die Argumentation von Hochfried, Kretschmann und Konsorten war ja immer, wir können viel erzählen, wenn wir nichts entscheiden können. Wir kriegen aber nur eine Mehrheit vom Volk, wenn wir uns mäßigen. Und das war aus Sicht der Grünen, glaube ich, die richtige Strategie. Oder ist die einzig mögliche richtige Strategie. Denn was hat man davon, wenn man die richtige Meinung hat, aber sie nicht umsetzen kann? Siehe Linke beispielsweise. Hm. Die Linke, die jetzt auch, oder siehe AfD.
Richtig. Und wenn man vor allem innerhalb der Grünen schaut, ne, also Kretschmann wurde auf Parteitagen oft nicht sehr freundlich behandelt, weil er gesagt hat, ja, eure linken Ideen, eure Visionen, die sind alle schön gut, aber wir werden ja nur eine Mehrheit finden, wenn wir das pragmatisch umsetzen. Also nicht darauf setzen, Umweltschutz vorwiegend mit dem Ordnungsrecht durchzusetzen, mit Verboten, sondern mit marktwirtschaftlichen Anreizen, mit dem CO2-Preis. Ne? Dann werden wir eine Mehrheit für kriegen. Und mit der Haltung hat er dann eben auch hier drei herausragende Wahlsiege am Ende mit 32,6% erzielt. Das hat er natürlich auch geschafft, weil er so weit in die Mitte gerückt ist. Ja, finde ich richtig. Er hat auch andere Positionen, wie bei sicheren Herkunftsländern, auch nicht zur Freude seiner Partei geopfert und hat gesagt, naja, wenn das eben, wir müssen da die Migration begrenzen. Und ich glaube, die schwierigste Entscheidung war 2016, nicht eine Ampel einzugehen, sondern mit der CDU zu koalieren. Das hat auch seine Partei, selbst die in Baden-Württemberg, waren da sicher nicht alle begeistert, aber das entsprach aus seinem Verständnis. Er wollte bürgerlich-konservative Partner haben, um sich hier langfristig eine Mehrheit für seine Politik in Baden-Württemberg zu sichern.
Weil es ja sicher dann irgendwann auch so eine Art Wohlfühleffekt gab. Er verstand sich einfach mit Schrubbel gut und hatte keine Lust, jetzt mit zwei Partnern sich hier ständig abzusprechen. Zumal der ein Herr Rülke war, der jetzt nicht sehr sympathisch herüberkommt und den man sich vielleicht auch ersparen möchte als Koalitionspartner.
Ich habe tatsächlich die falsche Jahreszahl. 21 war die Frage. Ne? 2021, da ging es um die Ampel und 2016 wurde Grün-Schwarz gegründet. Da noch gegen erhebliche Widerstände der CDU, die Thomas Strohl beiseite geräumt hat. Na, wir erinnern uns, der Guido Wolf, der damalige Spitzenkandidat, hat noch im Wahlkampf eine Koalition mit den Grünen ausschließen wollen. Das hat Strohl verhindert und Strohl war dann der Brückenbauer, der die sozusagen die Brücke zu den Grünen in der Partei geschlagen hat, sehr umstritten damals. Am Ende waren sie ziemlich beste Freunde und Kretschmann sagt über Strobel und Strobel sagt über Kretschmann, das ist der verlässlichste Mensch, den ich kenne. Daraus ist fast eine Freundschaft entstanden, zumindest eine politische Freundschaft. Und aber ich glaube, das entspricht auch dem Naturell von Kretschmann, der die CDU ja immer bewundert hat, auch für ihre Art, Macht zu organisieren. Und sein großes Ziel war ja, den ländlich-konservativen Raum zu erobern, der eigentlich der CDU gehört hat. Und zumindest zeitweise ist ihm das gelungen, in Teilen auch von Oberschwaben, die eigentlich tiefschwarz waren.
Und man denke an seine langjährige politische Gefährtin Gisela Erler, deren Mann ja die Grundsatzabteilung von Erwin Teufel geleitet hat. Und als sie dann später Staatssekretärin für Zivilgesellschaft und Bürgerengagement war, saß sie im selben Raum, im selben Büro wie ihr Mann.
Ja, das sind die langen Linien.
Genau, Wiegald. Der hat so einen ganz eigenen Namen.
Okay, den liefern wir nach. Und ich meine, wo du Gisela Erler erwähnst, ich meine, das ist natürlich ein wesentliches Element von Kretschmann-Politik, die Politik des Gehörtwerdens. Ein genialer Begriff, der wurde ja damals im Haus der Architekten verkündet, also auch schon während der Amtszeit war das oder während des Wahlkampfes? Nein, das war, glaube ich, während der Amtszeit.
Aber da bin ich auch ganz ehrlich.
Also es wurde zumindest sozusagen als ein programmatischer Baustein vorgestellt. Und das passt natürlich perfekt in die Zeit. Wir hatten davor den schwarzen Donnerstag, als Demonstranten, friedliche Demonstranten gegen Stuttgart 21 mit Wasserwerfern weggeschoben wurden. Das, glaube ich, auch einer der Kipppunkte war, wo die CDU ihre Macht aufs Spiel gesetzt hat. Und dann kam da jemand, der gesagt hat, ich möchte die Bürger anhören. Übrigens, Kretschmann hat immer gesagt, nur anhören, nicht erhören. Also entscheiden tun die demokratischen Institutionen, aber die Bürger sollen angehört werden. Da wurden die Hürden für Bürgerentscheide auch auf kommunaler Ebene gesenkt. Auch ein Volksantrag ist möglich auf Landesebene. Übrigens, dieses Instrument hat dann später gegen Kretschmanns Willen G9 für Baden-Württemberg an den Gymnasien durchgesetzt. Und die wichtigste Frage war natürlich Stuttgart 21. Was hat Kretschmann gemacht? Eine Volksabstimmung dazu initiiert.
Wobei das die SPD ja vor allem wollte. Das ist sozusagen das Werk von Nils Schmidt.
Das Werk von Nils Schmidt, das sonst relativ überschaubar blieb. Ja, tatsächlich. Aber glaube ich, hat das auch zu Kretschmanns Art gepasst. Und diese Volksabstimmung hat befriedet den Konflikt, wo sich beide Parteien unversöhnlich gegenüberstanden. Nach der Volksentscheidung, nach dem Volksentscheid war das geklärt. Und auch er hat sich dahingestellt und gesagt, mich betrübt das sehr, aber als guter Demokrat akzeptiere ich das Ergebnis. Ironie der Geschichte, die Grünen waren dann 15 Jahre damit beschäftigt, dieses Bahnprojekt zum Laufen zu bringen, das von der Bahn nicht besonders gut geplant war. Aber so ist das manchmal in der Politik. Aber Politik, das gehört werden es, Michael. Also das war ja mehr als eine Floskel. Er hat das ja auch gelebt. Er hat Bürgerforen zu wichtigen Themen einberufen. Kann man sagen, das ist ein bisschen die DNA von Kretschmanns Politik geworden?
Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, dass er ganz gerne immer das letzte Wort hatte. Dass er vielleicht nicht ganz so... er hatte ein anderes Temperament als Oettinger, von dem es ja hieß, der hätte im Bibliothekszimmer des Staatsministeriums da höhere Beamte zu Sau gemacht. Es war so eine Mischung. Einerseits hat er solche Veranstaltungen gemacht, andererseits hat er schon ganz gerne letztlich selber auch entschieden.
Das stimmt. Vor allem gegen Ende der Amtszeit war er auch mit den Journalisten manchmal sehr streng, hat gesagt, er stellt die falschen Fragen, ihr müsst doch tiefgründiger werden. Also vielleicht ist da auch der Effekt eingetreten, je länger man regiert, desto mehr wachsen vielleicht Amts und Personen zusammen. Das ist sicher auch ein Effekt. Und irgendwann will man vielleicht nicht mehr sich mit kleinen Geistern auseinandersetzen. Wenn man noch eine Schicht tiefer graben, hat Kretschmann ja gegen Ende auch mit großer Sorge auf das Phänomen gesehen, dass durch den Rechtspopulismus natürlich solche Instrumente auch missbraucht werden können. Das ist der eine Seite von Volksentscheiden, die ermöglichen Mitsprache. In der Schweiz wird das ja perfektioniert. Aber man kann natürlich auch Kampagnen führen und zu Themen abstimmen, die dann ja schwer rational einzugrenzen sind. Und ich glaube, da hat er dann selbst gesagt, ja, die Politik des Gehörtwerdens hat auch Grenzen. Und er hat immer gesagt, ja, Bürgerforen zu wichtigen Themen einberufen, aber entscheiden tun die demokratischen Institutionen, also der Landtag. Also auch da war er immer klar in seiner Meinung. Das heißt, er war jetzt nicht der große Anhänger der Volksherrschaft wie in der Schweiz, dass hier alles basisdemokratisch entschieden wird, nicht zuletzt in seiner eigenen Partei.
In der Schweiz wird ja demnächst darüber entschieden, ob die Schweiz 10 Millionen Einwohner oder auch mehr haben darf. Und das ist die dritte Initiative, die darauf abzielt, dass man den Zuzug von EU-Bürgern erschwert, was ja wiederum heißen würde, dass die Schweiz und die EU sich den Rücken zuweisen. Das funktioniert ja komischerweise in der Schweiz, aber ich weiß nicht, ob man so ein Modell jetzt überall haben kann. Also wenn jetzt alle Staaten in Europa, die von Relevanz sind, so reagieren würden oder agieren würden wie die Schweiz, glaube ich, dass Europa einen schweren Stand auf der Welt hätte.
Das stimmt. Das Schweizer Modell ist, glaube ich, einzigartig. Ne? Auch das Land ist einzigartig. Auch in seiner Kleinheit, das darf man nicht vergessen, das sind nicht so viele Bürger, die da wohnen. Aber vielleicht nochmal auf Kretschmann zurückkommen, also das war einfach vielleicht auch eine andere Kultur, die da einzog. Davor hat die CDU 57 Jahre regiert, hat ja auch eine gewisse Starrheit und Arroganz entwickelt. Also ich erinnere mich gut, in meiner Jugend, da war immer nur die CDU allein herrschend. Jeder wusste, ich gehe in die Union, mache Karriere, werde dann mal irgendwann Minister. Das war alles gesetzt, ja. Und dann, wenn du so lange regierst und auch davon früher mit absoluten Mehrheiten verwöhnt bist, schleifen sich doch bestimmte Dinge ein, auch eine gewisse Abgehobenheit. Naja, dann kam da jemand, der ganz unprätentiös und bescheiden, hat gerne Schwäbisch gesprochen und hat dem Volk ein bisschen aufs Maul geschaut und trotzdem eine philosophische Tiefe gehabt, die er ja auch immer hatte. Und ich glaube, das war dann einfach der Stilwechsel, der Baden-Württemberg gut getan hat und den Baden-Württemberg auch brauchte. Aber du hast recht, gegen Ende der Amtszeit sind vielleicht manche Grünen dann auch, haben sich sehr an die Macht gewöhnt und haben vielleicht nicht mehr ganz so reaktiv gearbeitet. Ne? Das darf man auch nicht ganz vergessen.
Wobei das ja auch schon ganz am Anfang war. Man erinnere sich an diese geleakten, also ganz am Anfang war doch der Wölfle.
Mhm.
Wölfle hatte das, sich ja. In einem geleakten Beitrag, was ich darüber beschwert, dass irgendwelche anderen machtgeil oder postengeil waren. Ich weiß nicht, ob das genau zitiere, aber sinngemäß war es so, das war in den ersten Wochen der neuen Regierung. Er wollte vielleicht auch noch was werden.
Naja.
Ist dann halt Stuttgarter Bürgermeister geworden und ist mittlerweile wegen der Klinikaffäre beschichtet.
Also da sieht man natürlich die Mechanismen der Politik. Ne? Da geht es um Posten und Macht. Die sind natürlich dann auch da, völlig klar. Und das merken wir jetzt auch. Noch gegen Ende. Kommen wir aber vielleicht nochmal auf die philosophische Ebene, die ich gerade angesprochen habe. Winfried Kretschmann hat ja immer gern Hannah Arendt zitiert, ne, die seine Lieblingsphilosophin, die eben das Wesen des Faschismus erforschen wollte. Und er konnte aus dem Stegreif philosophieren und hat Dinge, Werke zitiert, hat dann über Alexis Tocqueville Demokratie in Amerika doziert. Also diese, sag mal, Belesenheit und philosophische Tiefe war natürlich schon auch einzigartig, ne, die wir hatten. Und die wird es wahrscheinlich auch so nicht mehr geben, ne?
Ja, hat mich ein bisschen an Gauck erinnert.
Mhm. Der Demokratieerklärer, ja, genau.
Ja, also bei mir ist so, Kretschmann ist mir über die Jahre sympathischer geworden.
Mhm.
Ich kann das mittlerweile mehr annehmen als am Anfang, aber das ist vielleicht auch eine individuelle Geschichte. Zu meiner Geschichte gehört ja, dass ich immer sehr nah am Beamtenbund war und der Beamtenbund und Kretschmann sich wahnsinnig gestritten haben am Anfang, beziehungsweise der Kretschmann dem Beamtenbund die kalte Schulter gezeigt hat und immer irgendwelche Dinge beschlossen hat oder bedroht hat, auch teilweise wirklich beschlossen hat, die zum Nachteil des Beamtenbundes oder der Beamten im Land war. Das hat sich erst geändert, als er irgendwann eingesehen hat, dass er so sich keine Freunde macht. Und letztlich ist er dann jemand geworden, der Tarifabschlüsse 1:1 umsetzt oder umsetzen lässt von seinen Finanzministern, der am Ende sogar eine eigene Laufbahn für Geisteswissenschaftler eingeführt hat, was wiederum den Hoch einer Herbstsonnenaktion hatte, weil man ja zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnte, dass er Özdemir in die Fußstapfen von Kretschmann steigen könnte. Und ich stand immer so relativ nah beim Beamtenbund und dann habe ich diese Skepsis und dieses gefühlte Missachtung immer sehr nah miterlebt.
muss man natürlich auch sagen, dass das Verhältnis zwischen dem amtierenden Ministerpräsidenten und dem Beamten nie so ganz einfach war. Ne? Auch wenn man sich vielleicht früher parteipolitisch näher stand. Also ich kann mich noch gut erinnern, auch Teufel und Oettinger und Späth haben immer ihre Kämpfe ausgefochten. Weil da geht es natürlich um das Liebsten des Schwaben, das Geld, ja, und auch der Badener. Das ist wahrscheinlich auch systemisch angelegt, dass es da Konflikte geben muss. Ja, aber natürlich, und vielleicht ist bei Kretschmann auch so zwei Dinge. Kretschmann kommt ja aus einem konservativen Umfeld im Sigmaringen Oberschwaben-Internat, war selber Lehrer und hat vielleicht auch gegen dieses Standesdünkel, das sind ja auch aus seiner Jugend heraus, immer eher protestiert und kam vielleicht da noch vielleicht mit ein bisschen revolutionärer Attitüde daher, fand auch das Beamtentum vielleicht umständlich. Vielleicht hat er im Lauf seiner Amtszeit das aber auch zu schätzen gelernt, ja, dass es hier einfach loyale, fleißige schwäbische Beamte gibt, die auf die er ja auch gebaut hat, ne, in seinem Umfeld. Er hat nicht sicherlich den einen oder anderen in seinem direkten Umfeld auch mit grünen Parteigänger besetzt, aber er hat ja einen sehr loyalen Beamtenapparat auch vorgefunden in der Wiederreizenstein. Und diese Ambivalenz hat seine Amtszeit schon geprägt. Und Michael, ich will noch eine Sache hinzufügen, auch wenn man Kretschmann persönlich begegnet, ja, das ist sicher nicht, auch für uns Journalisten, das waren jetzt nicht immer nur Honigschleckentermine, ja, weil Kretschmann ist schon jemand, der kann auch kratzbürstig sein. Wir erinnern uns an die berühmte Szene im Heute-Journal, wo er 10-mal Nein gesagt hat zu Herrn Sievers im Interview. Also er konnte schon auch sowas Abweisendes oder, ja, ich sag mal so, wer ihm nicht auf intellektueller Flughöhe begegnet ist, auch als Journalist, ja, der wurde schon erstmal ignoriert oder so mit einem leicht abschätzlichen Blick bedacht. Umgekehrt, wenn er jemanden als sozusagen gesprächswürdig gesehen hat, ne, dann konnte er sich auch mal eine Stunde mit jemandem unterhalten. Also Kretschmann war nie so ein Partytiger, so ein, der Smalltalk macht und von Tisch zu Tisch tingelt, sondern ihm war immer das tiefe Gespräch. Und trotzdem hat er, wenn er auf einem Termin war, habe ich mehrfach erlebt, da kommen drei Spaziergänger daher, sagt, oh, was wollt ihr da, schönes Wetter heute. Und da konnte er ganz leutselig sein. Ja. Also diese zwei Seiten an ihm, ja, völlig volksnah und irgendwie, ja, dem Volk aufs Maul schauend und mit jedem ins Dialog kommen und irgendwie abweisend sein. Auch diese Ambivalenz hat Kretschmann in persönlichen Begegnungen, glaube ich, geprägt.
Wir beide waren ja mal bei einem Sommerfest der Landespressekonferenz und ich war so mutig oder so tollkühn, ihn zu unserem Tisch einzuladen.
Unvergessen, ja. Ich sage, Herr Kretschmann, kommen Sie mal her. Und ich dachte erst, Mensch, das ist jetzt aber schon etwas unkonventionell.
Genau, da waren diese Leute so Stehtisch und er hatte sich, glaube ich, gerade zu essen was geholt.
Und er kam aber mit seinem Essen zu uns.
Genau, und dann hat er aber... Also alle, die anders als ich bin da nicht ewig stehen geblieben, meinten, man muss so lange bei Ministerpräsidenten stehen, wie er auf einen einredet, bestimmt eine halbe Stunde Bescheid über den Journalismus und seine Unernsthaftigkeit.
Und er blieb an dem Tisch 3 Stunden stehen. Ne? Also ja. Konnten sich da auch lange mit ihm unterhalten. Ne? Ja. Und das sind so die beiden Seiten. Ne? Also du kannst ihn manchmal ganz nahe sehen. Natürlich ist so ein Ministerpräsident immer umgeben von ja, von Mitarbeitern und seinen Personenschützern, die alle um ihn rumlaufen. Aber ich erinnere mich an eine Szene sehr gut. Da bin ich mit ihm irgendwo in Südwürttemberg, in Südbaden unterwegs gewesen. Und plötzlich wird das offizielle Programm unterbrochen, weil ein ehemaliger Bundeswehrkamerad von ihm gesagt, Winfried, kennst du mich noch? Und da hat er gesagt, Moment, hat alle stehen lassen, alle Delegationen, seine verdutzten Mitarbeiter, hat gesagt, mit dem schwätze jetzt. Und dann hat er sich mit dem 10 Minuten unterhalten über die alten Zeiten, wie sie damals auf dem Schafberg, na, das war sozusagen deren, bei der Bundeswehr rumgekrochen sind. Und da ist dann ein bisschen der Mensch Kretschmann durchgebrochen und das fand ich dann wiederum sehr sympathisch. Na. Und dann ging es aber wieder weiter in seinem Tross und seinen üblichen Regularien auf so einem Termin. Also ne, ganz verschiedene Gesichter, die man von ihm sieht, die man hat. Aber jetzt haben wir die Philosophie fast ein bisschen ausgeblendet mit den Beamten. Wie hast denn du diese philosophische oder diese grundsätzliche Diskussion, die er immer gern geführt hat, hast du das auch mal erlebt oder wie nimmst du ihn da wahr?
Ich glaube, ich war bei den entscheidenden Landespressekonferenzen nicht dabei. Ich weiß auch, bei einem weiteren Fest der LPK, also unserer Vereinigung der landespolitischen Korrespondenten. Da waren lauter so Biertische, Biertischgarnituren. Und an einem, wo ja definitiv mehrere Leute hinpassen, war auf der einen Bank Kretschmann und zwar die ganze Zeit abgewandt von dem Publikum und auf der anderen Seite Rainer Ruf. Und während an den anderen Tischen ein Kommen und Gehen war und man sich ja irgendwie auch in befreundeten Gruppen zusammensetzte, hat er ausschließlich zwei Stunden, also jedenfalls ewig lang nur mit Rainer Ruf geredet.
Der Kollegen der Stuttgarter Zeitung.
Genau.
Ja.
Der ja auch so ein philosophischer.
Richtig, ja. Genau, die hatten ein Thema gefunden und haben das dann mal wirklich bis ins Detail vertieft. Ne? Und gleichzeitig konnte er über Botanik sprechen. Als Angela Merkel ihn besucht hat nach ihrer Amtszeit in der Wiederreizenstein, haben sie eine seltene Pflanze gefunden in dem Garten und haben darüber dann lange gesprochen. Ne? Ich kann ein Erlebnis erzählen, das war zu seinem 75. Geburtstag, da war auch ein großer Festakt im Neuen Schloss. Und da hatte er mit jedem Peter Unfried, der ihn vor 15 oder 14 Jahren zuvor interviewt hatte, haben die mal über das Wesen und die Moral und die Existenz des Menschen gesprochen. Das war ein unfassbar detaillierter Dialog, ne, wo er einfach aus dem Standgreif erklärt hat, wie unbedeutend auch die Menschheit ist, ein Staubkorn im Universum, und dass trotzdem Hoffnung besteht, ne, weil man sozusagen als Mensch nicht in der Pflicht ethik besteht, die Welt besser zu machen. Also da habe ich gedacht, Wahnsinn, was wie auf so einem Anlass, ja, wo er dann doch hier das, vielleicht nicht das breite Volk, aber da war dann sozusagen halb Württemberg eingeladen. Und die beiden haben einen Dialog geführt, der so mal mit Kant und Hegel sich beschäftigt hat. Also da habe ich schon gedacht, ja, das ist eine gewisse intellektuelle Tiefe, ne, mit der er auch seine Politik ja begründet. Ne? Also er begründet ja viele seiner Handlungen auch aus dieser philosophisch-moralisch-ethischen Grundlinie heraus. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes, was von Kretschmann. Übrigens auch das Christentum. Ne? Also er war ja immer sehr gläubig, kommt aus dem Katholizismus und hat das immer wieder, auch zur Verwunderung seiner Parteifreunde, hat er immer wieder mit religiösen Begründungen argumentiert. Und ich glaube, das werden wir so nicht mehr haben, ne? Dass ein Philosoph mit so viel Hintergrundwissen und Philosophie seinen Alltagshandel einordnet. Das habe ich persönlich bei allem Knarzigkeit, die er hat, auch bewundert, weil er dann auch wirklich nahtlos umschalten kann. Ne? Also er kann mit Bürgern ganz normal sprechen und kann dann plötzlich sozusagen im Koffer diese philosophische Ebene herauspacken, die ihn, glaube ich, sehr einen spannenden Gesprächspartner hat, wenn man eben sein Interesse mal geweckt hat.
Mhm. Weil ich glaube, dass Cem Özdemir auch die Fähigkeit hat, Politik zu erklären.
Unbedingt, ja.
Und wahrscheinlich das einer der Punkte war, warum er zum Ministerpräsident gewählt wurde, weil sein Widersacher Manuel Hagel diese Fähigkeit nicht in dem Maße hat. Aber Cem Özdemir hat eine andere Sozialisation. Der hat seine Kants nicht gelesen, würde ich mal behaupten.
Ja, Cem Özdemir, genau, der kommt aus einem anderen Bildungshintergrund, hat sich dann hochgearbeitet, hat auch studiert, hat sozusagen über seinen Fachweg, ne, er hat Sozialwesen studiert. Das heißt, er hat sozusagen auf seinem Weg das gemacht. Er ist sich erfolgsnäher, ne, und auch in seiner Ansprache viel direkter und viel pragmatischer, das ist so. Er hat trotzdem, glaube ich, sehr viel Reflexion, ne? Also kann über sich selber, über seinen eigenen Aufstieg und sein Werden auch im Hinblick auf die Migrantengeneration, wie ich finde, sehr reflektiv nachdenken. Aber ja, ein anderer Typus. Manche sagen, er hat Kretschmann sogar in Sachen Realotum noch überholt. Mhm. Ist sicher nochmal von seinem Auftreten her sicher ein volkstümlicherer Mensch. Wird interessant sein zu beobachten, ne? Welche Fußstapfen er tritt. Aber reden wir nochmal über Winfried Kretschmanns Amtszeit. Wir haben jetzt sehr viel gesprochen über den Beginn, über die Politik des Gehörtwerdens, die Philosophie, sein Verhältnis zu den Beamten. Interessant war ja auch das Verhältnis zu Thomas Strobel, ne? Vor allem dann in der grün-schwarzen Koalition. Das begann ja am Anfang nicht so einfach, weil die CDU hat ja einen weiten Weg zurückzulegen. Ne? Wir erinnern uns an 2006. Günther Oettinger wollte damals schon eine grün-schwarze Koalition zumindest erwägen. Und die Verhandlungen sind auch daran gescheitert, dass Stefan Mappus, der Fraktionschef damals, die Salzkörner auf der Brezel gezählt hat während der Gespräche und irgendwann gesagt hat, jetzt ist Schluss. Ja, also die CDU war ja mentalitäts- und auch politisch mäßig ganz weit weg von den Grünen. Und dass es dann gelungen ist, da eine sehr, sehr stabile Koalition zusammenzubauen, die sich über die 10 Jahre fast nicht gestritten hat, die geräuschlos gearbeitet hat, die Kompromisse geschlossen hat, die dann auch gemeinsam vertreten wurde, ganz im Gegensatz zu Ampeln und anderen Regierungen in Berlin. Ich glaube, das ist schon auch bemerkenswert, übrigens von beiden, von Strobel und Kretschmann.
Ja, wahrscheinlich gehört Strobel zu den unterschätzten Politikern. Strobel ist ja jemand, der bis zum 8. März, da ist er tatsächlich gewählt worden, noch nie dem Landtag angehört hat. Dann hat er das Problem, aller, die irgendwie berühmte Verwandte haben. Es hieß immer, er käme nur in Ämter, weil er der Schwiegersohn vom Schäuble sei. Dann, es wabern manche böse Gerüchte über ihn, die ständig wiederholt werden. Ob sie mir stimmen, weiß kein Mensch. Und er hatte nie ein gutes Standing in der Fraktion. Mhm. Dann hatte er das, er war ja Generalsekretär, als Mabuse die Wahl verloren hat. Ich weiß noch, wie damals hatten die Parteien noch nicht alle irgendwie extern ihre Feierorte, sondern die CDU hat einfach in ihrem Verfügungsraum im zweiten Stock des Landtags Anführungszeichen gefeiert. Gefeiert wurde er überhaupt nicht. Es war eine Grabestimmung. Und Strobel stand mir als Gesprächspartner zur Verfügung, hat aber ständig auf sein Handy geschaut, hat dann auch irgendwie telefoniert. Er war extrem nervös und irgendwie so halb abwesend. Mhm. Und das aus jemand, der eigentlich da gescheitert war, so jemand wird, der bis heute die Landespolitik mitgestaltet hat, das wundert und offenbar ist auch in Thomas Strobel etwas Staatstragendes und Gutes für Baden-Württemberg.
Ja, ich glaube, Strobel hat als einer der ersten erkannt, dass die CDU zwei Möglichkeiten hat. Sie hätte sich in die Schmollwinkel zurückziehen können und wäre dann vielleicht, und das hat er uns auch mal gesagt, ne, vielleicht wie in Rheinland-Pfalz 35 Jahre lang nicht an der Macht gewesen. Oder die Chance zu ergreifen, 2016 zu sagen, nein, wir versuchen wieder in die Regierung zu kommen, mitzuregieren, auch am Tisch zu sitzen, wenn Entscheidungen fallen, und hat seine Partei da reingeführt. Und ich glaube, rückblickend hat es der CDU gut getan. Dass die CDU danach keine geeigneten Bewerber gefunden hat, um Herrn Kretschmann herauszufordern, ist eine andere Geschichte, die sicher auch der Stärke Kretschmanns geschuldet ist, als Kandidat, als Wahlkämpfer. Und ja, vielleicht auch ein fehlendes Personal. Ne? Die waren alle nicht geeignet, Kretschmann wirklich in Gefahr zu bringen. Weder Guido Wolf noch Susanne Eisenmann hatten da die Chance am Ende. Und ich glaube, es war trotzdem wichtig auch für Baden-Württemberg, für das Land, weil durch diese grün-schwarze Koalition gab es keine ideologischen Gegensätze, sondern man hat das konservativ-bürgerlich-liberale Lager mit eingebunden in Entscheidungen und hat dadurch vielleicht auch verhindert, dass eine starke Polarisierung eintritt. Allerdings ist sie natürlich dann durch die AfD in die Landespolitik gekommen. Ne? Er hat zumindest eine Koalition aus der Mitte heraus geschaffen. Und ich glaube, das war Kretschmann immer wichtig, ja, dass er nicht eine knappe linke Mehrheit dominiert und versucht, Dinge durchzusetzen und dann abgewählt wird und die Dinge wieder auch rückabgewickelt werden, sondern ihm ging es auch darum, über seine Amtsperiode hinaus Dinge zu verändern. Und ich glaube, das ist ihm auch ein Stück weit zumindest kulturell gelungen. Wir können aber auch mal das sprechen, was nicht so gut gelungen ist in ihrer Amtszeit, nämlich der Windkraftaufbau, überraschenderweise, ne? Da hätte man gedacht, naja, ein grüner Ministerpräsident in Baden-Württemberg, da müssten es jetzt blühen vor Windradanlagen, aber dem ist mitnichten so.
Ja, das scheint ja zum einen ein bürokratisches Problem zu sein, aber andererseits pustet halt der Wind zumindest in den Tälern hier nicht so sehr wie offshore oder im norddeutschen Tiefebene. Das ist, glaube ich, ein Stück weit Realismus, dass man jetzt hier nicht an jeder Ecke ein Windrad hin tut, noch dazu im Ballungsraum Stuttgart, wo man vielleicht dann doch irgendwelche sinnvolleren Zwecke hat für
das
Flächen.
Das stimmt. Allerdings sind moderne Windkraftwerke schon in der Lage, auch hier Wind, also es wäre möglich, mehr möglich gewesen. Ne? Das glaube ich schon. Da haben die Grünen, glaube ich, auch den Widerstand erschätzt, der in Teilen der Bürokratie herrschte, und haben auch ihre eigenen Regelungen, haben sich ja selbst ausgebremst. Ne? Weil viele Windkrafträder sind am Naturschutz und am Artenschutz gescheitert. Das hat der Kretschmann dann erkannt und dann eine Taskforce eingerichtet, um die Genehmigungszeiten drastisch von 6 Jahren auf 6 Monate zu verkürzen. Ich glaube, das war vielleicht auch immer Kretschmanns Thema, ne? Die großen Linien, das waren seins, aber sich im Detail damit zu beschäftigen, dass es auch wirklich umgesetzt wird, das haben die Grünen, glaube ich, ein Stück weit unterschätzt. Ne? Und deswegen ist die Bilanz nicht ganz so positiv, glaube ich, sieht er selber so. Hat gegen Ende seiner Amtszeit versucht, das nochmal massiv zu beschleunigen. Jetzt sind angeblich 1000 Windräder geplant. Müssen wir schauen, was daraus wird.
Trotzdem hatte man jedenfalls, denke ich, für die Mehrheit im Land. Deshalb hat er auch so sensationell immer wieder an Prozenten gewonnen. Das Gefühl, dass man da jemanden hat, den man vorzeigen kann, mit dem man sich brüsten kann, der auch so jemanden wie Söder Kontra gibt, auf eine ganz andere Art und Weise, der nicht deplatziert wirkt, wenn er mit dem einen Papst oder mit dem anderen Papst zusammen ist, der auch mit Merkel konnte, mit Merz kann er wohl auch, mit Scholz nicht so sehr, aber wer kann schon mit Scholz?
Ja.
Also wir können froh sein, dass wir so einen Ministerpräsidenten hatten.
Der auch bundesweit wahrgenommen wurde. Ne? Genau. Nicht vergessen, der wurde auch Dauergast in Talkshows, seine Stimme hatte international, national Gewicht. Das war absolut eine interessante Zeit und wir sind gespannt, was jetzt kommt. Jetzt wollen wir aber gegen Ende noch über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich Winfried Kretschmann und der Fußball. Nicht ganz unwichtig. Ne? Wir sind ja beide unterschiedliche Fußballvereinen anhängig. Michael, du bist ein großartiger Kollege, aber einen Fehler hast du. Du bist Fan des SV Werder Bremen.
Genau. SV Werder Bremen, gegründet 1899, also 6 Jahre nach dem VfB.
Genau.
Und die Bilanz, die ich leider nicht im Kopf kann, also was muss man eigentlich können, ist aber absolut ausgeglichen. Das heißt, wir und ihr habt genauso häufig gewonnen und verloren. Und dann gab es halt noch Unentschieden, wie beispielsweise jetzt am Sonntag.
Das stimmt, ja. Meine Frau sagt immer, weiß es grün und stinkt nach Fisch, ne? Weißt du, kennst du ja gar nicht, ne? Also als ich am Sonntag auf dem Balkon mir VfB beim Grillen geschaut habe, meint sie, da stinkt es nach Fisch da draußen. Naja, gut, ich meine, man mag sich und man neckt sich. Ich habe totale Sympathie für Werder Bremen. Aber Winfried Kretschmann war ein ganz großer Fan des VfB Stuttgart, ne? Und der ist natürlich als Landesvater, musst du immer beide Vereine groß gut finden, auch den SC Freiburg und natürlich auch Hoffenheim. Aber seine Leidenschaft gehörte dem Fußball. Er war da oft auch zu Gast, ne, bei wichtigen Spielen. Und wir haben ihn auch auf Landespressekonferenzen immer, wenn nichts mehr ging und vielleicht die Stimmung nicht so gut war, haben wir ihn immer nach Fußball gefragt. Und siehe da, dann war die Stimmung gleich eine ganz andere. Ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Fußball und Politik sind natürlich zwei Felder, die sich da wunderbar ergänzen. Wir denken nur an Gerhard Meyer Vorfelder und anderen, die ja beides miteinander verbunden haben. Also war sicher auch ein Thema, das wir immer wieder mit ihm erlebt haben.
Ja, und seinen beiden möglichen Nachfolger sind ja auch VfB-Fans, wobei jetzt der eine sich ja wohl gegen den anderen durchgesetzt hat, aber sowohl Cem Özdemir als auch Manuel Hagel sind bekennende VfB-Fans.
Ja.
Das hat den Unterschied nicht ausgemacht am 8. März.
Das war nicht der entscheidende Unterschied. Ja. Und wir wollen natürlich den SC Freiburg nicht vergessen. Hier für unser Zuhörer im Badischen ein absolut sympathischer Verein, der nur knapp, also wirklich nur sehr knapp, das Halbfinale gegen den VfB Stuttgart verloren hat. Aber wir drücken natürlich landsmännisch unabhängig alle Daumen dafür, dass er die Europa League gewinnt und ja, uns vielleicht noch einen weiteren Champions-League-Platz damit beschert, ne, in der UEFA-Punktewertung. Also von daher, Fußball sind wir uns doch, glaube ich, bei allem, das uns trennt, ganz einig. Und Michael, ich überzeugt dich schon noch, ne, dass du dem richtigen Verein angehörst.
Zumal ihr ja neuerdings jetzt ein Ticket für Berlin habt. Werder Bremen hatte in Zeiten, in den Nullerjahren, immer die Angewohnheit, die Sportschule mit Trainingsplatz am Wannsee für das nächste Jahr zu mieten, nachdem sie das Finale gespielt haben. Weil sie ganz regelmäßig da in Berlin auftauchten und mal haben sie es verloren, mal haben sie es gewonnen, meistens haben sie es, glaube ich, gewonnen. Diese Sitte war unter Klaus Allofs und jetzt gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum man da irgendwas mieten sollte. Aber der VfB, kleiner Tipp.
Ja,
am Wannsee.
Ich glaube, ja, wir sind da, wir sind beides Pokalmannschaften, das kann man sagen, ne? Haben das immer mal wieder geschafft, aber es ist für uns VfB-Fans schon auch neu, wieder in der Liga zu sein, weil wir waren ja 10 Jahre ganz woanders unterwegs, ne? Aber das wäre eine andere Geschichte. Du hast so eine schöne Geschichte mit Grünen und Werder Bremen. Vielleicht willst du die nochmal kurz erzählen.
So, ja, ja.
Ja, ne? Es gibt, um auch mal den Bogen zu schlagen.
Es gibt tatsächlich noch einen weiteren Werder-Fan und davon mag man eigentlich gar nicht mehr reden, aber Christian Dürr betont jedes Mal bei jeder Rede, jedenfalls solange er noch irgendwie zu reden hatte, dass er von Grün gar nichts hält, außer in einer Beziehung. Er ist nämlich Mitglied des SV Werder Bremen und lebt auch in der Nähe von Bremen.
dass der FDP-Vorsitzende noch Vorsitzende der FDP. Ja. Genau. Ja, schön. Da haben wir wieder die Brücke zwischen Fußball, den Grünen und sogar der FDP noch geschlagen. Ja, Michael, es hat richtig Spaß gemacht, die Unterhaltung. War interessant. Der Festakt mit Winfried Kretschmann findet am Mittwoch statt. Übrigens mit Winfried Herrmann auch schon einen Tag vorher. Also es gehen zwei Urgesteine. Aber vielen Dank, dass du da warst, Michael.
Genau, ich bedanke mich auch. Und den Namen vom Ehemann von Gisela Erler hören Sie in der nächsten Folge.
Dem liefern wir nach, versprochen, genau. Dann vielen Dank, bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie auch gerne auf staatsanzeiger.de und schließen Sie auch gerne ein Abo ab, weil da kann man uns auf jeden Fall immer gut lesen, tagesaktuell. Und ja, dann vielen Dank und bis zur nächsten Woche.